Guten Abend, willkommen zum Standpunkt auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie Sabine Böhler. Heute hat die, oder gestern war das, hat die Ökumenische Woche für das Leben gestartet. Sie steht 2024, also in diesem Jahr, unter dem Motto Generation Z, Generation Zukunft, gemeinsam verschieden gut. Im Zentrum stehen junge Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung, anders, großartig. Unter dieser Überschrift steht der Standpunkt heute Abend mit meinen Gästen Professor Dr. Franziskus und Johannes von Heeremann. Vater und Sohn werden uns heute Abend an ihren Erfahrungen teilhaben über die Freude am Umgang mit anders großartigen Menschen, aber auch über ihre Beobachtungen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Ich begrüße jetzt herzlich am Telefon im Rheinland Philosophieprofessor Franziskus von Heeremann. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Professor von Heeremann, vor 27 Jahren, da haben Sie als Student, ich glaube, Sie waren damals so um die 19 Jahre alt, bei einem Besuch im Libanon die Not im größten Behindertenheim in Beirut gesehen und mit Freunden dann Ferienfreizeiten für die Heimbewohner organisiert. Und diese Libanon-Camps der jungen Malteser, das hat sich so entwickelt, findet seitdem nicht nur einmal im Jahr statt, sondern wie ich von Ihrem Sohn schon gehört habe, mehrmals im Jahr. Und mit dabei ist nämlich jetzt auch ihr Sohn, der Johannes, der trotz seiner eigenen Körperbehinderung sich der Malteser-Karawane, so nennen sie sich, die jungen Malteser, auch für das ganze Jahr jetzt im Libanon engagiert. Auch er ist uns heute zugeschaltet, Johannes von Heeremann. Guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Johannes, wo erwischen wir Sie gerade? Wo sind Sie? Wo stecken Sie?
Ich bin gerade in unserem Apartment von der Karawane in Beirut.
In Beirut oder in der Nähe von Beirut, ne?
Genau.
Und was heißt das, die Karawane? Weil das sagt einem in Deutschland erstmal gar nichts.
Ja, die Karawane ist ein Projekt der jungen Malteser, wo Jugendliche im Alter zwischen 18 und 22 Jahren ein Jahr im Libanon verbringen und dort sich mit Behinderten, wir nennen sie Gästen, beschäftigen und dort sie in den Heimen besucht, um allerlei zu machen, also malen, was man also zur Bereicherung des Alltags tun kann.
Und ist das immer noch dasselbe Heim, das damals auch, wo Ihr Vater damals auch gewirkt hat oder wo die Heimbewohner auch herkommen?
Genau, das sind noch dieselben Bewohner, die auch vor 25 Jahren zum ersten Mal oben in den Sommerlagern waren. Allerdings hat sich seitdem auch von dem Projekt viel entwickelt und wir sind mittlerweile an insgesamt drei Heime gebunden, die zwar alle zu denselben großen Konzept gehören, aber alle unterschiedliche Bewohner haben.
Und das sind libanesische Heime oder sind die Malteser der inzwischen auch Träger von einem dieser Heime?
Nein, das sind libanesische Heime von den Sœurs de la Croix, also die Schwestern des Kreuzes. Und die leiten die Heime.
Und haben Sie eine Ahnung, in diesen drei Heimen, wie viele Menschen dort leben?
Im größten Heim, das den Namen der sehr lieb trägt, wohnen ungefähr um die 1500 Leute.
Was? 1500? Ich dachte, Sie sagen jetzt so 200, 300. 1300 Leute. Personen,
also es sind natürlich viele unterschiedliche Wohner dort, nicht nur Leute mit körperlicher und geistiger Behinderung, sondern auch Leute mit Alterspsychose, Demenz. All diejenigen leben dort, die von der Familie nicht mehr ja, versorgt werden können.
Und Sie gehen ja auch, wenn Sie in Beirut sind, wenn Sie nicht gerade in den Bergen sind und ein Sommerlager haben oder so eine Ferienwoche, dann gehen Sie ja nachmittags in die Heime. Können Sie uns so ein Heim beschreiben? Weil wir kennen natürlich unsere deutschen Heime, aber wie sind so die Schlafräume, die Aufenthaltsräume? Gibt es Gruppenräume? Wie sind die Menschen im Libanon sozusagen aufgehoben in den Heimen?
Also in dem großen Heim, das wir am meisten besuchen, der El Salib, da ist es ein langer, also eine Etage, wo mehrere Zimmer aneinandergereiht sind, mit jeweils 20 Betten pro Zimmer. Und dort schlafen die Gäste dann, die Bewohner alle nebeneinander. Und es gibt einen großen Aufenthaltsraum, der sehr schlicht ausgestattet ist mit ein paar wenigen Matratzen und Bänken und einem Fernseher. Und dann gibt es noch eine Küche, die allerdings meistens abgesperrt ist. Und einen Wäscheraum und sehr viel mehr ist nicht dort zu finden.
Und bei uns ist es ja auch üblich, dass es einen Schlüssel gibt, meinetwegen einen Behinderter und drei Menschen mit Behinderung oder vier und einen Betreuer. Ich kann mir vorstellen, dass der Betreuungsschlüssel doch etwas größer ist, sicherlich im Libanon. Gibt es
Der
Betreuer?
Betreuung, ja. Der Betreuungsschlüssel liegt bei ungefähr 1 zu 15, 1 zu 20, je nachdem, wo man hingeht.
Ja, okay. Wie ist denn überhaupt gerade die Situation im Land, gerade auch im Hinblick auf den Gazakrieg? Was bekommen Sie davon mit, Johannes von Heeremann?
Man muss sagen, dass es hier, wo wir sind, in Beirut, nördlich von Beirut, die Leute ihr Leben ganz normal weiterleben. Und dass von den westlichen Medien doch sehr viel stärker, also viel mehr hervorgehoben wird, als es hier doch am Ende ist. Allerdings waren wir gestern draußen und dort haben wir am Himmel den iranischen Angriff der Drohnen auf Israel gesehen. Also irgendwie ist es doch schon ziemlich nah, auch wenn man sich irgendwie ziemlich weit weg fühlt, weil es die Leute haben sich so schon dran gewöhnt, dass es irgendwie zur Normalität geworden ist, dass man, es ist halt 150 Kilometer weiter Bomben und Raketen durch die Gegend fliegen.
Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, wir richten gerade unseren Blick in den Libanon. Thema heute Abend ist junge Menschen mit Behinderung anders großartig. Warum sind wir mit der Aufmerksamkeit im Libanon? Dort befindet sich die Malteser-Karawane, Malteser-Camps, junge Menschen, die aus Deutschland und aus allen Teilen Europas, dieser Welt, dorthin gehen, in den Libanon, zur Malteser-Karawane, um dort für ein Jahr ihre Zeit zu schenken, Menschen mit Behinderungen ihre Zeit zu schenken, jungen Menschen. Aber die Camps gibt es jetzt schon seit 25 Jahren und auch die einzelnen Bewohner entsprechend auch schon älter geworden. Es gibt eine Dokumentation der Deutschen Welle, die auf der Homepage des Libanon-Projektes zu sehen ist. Und da ist so mancher Bewohner auch schon so jenseits der 30 oder 40. Ja, Herr Professor von Heeremann, wir haben jetzt gerade mit Ihrem Sohn gesprochen, dem Johannes. Auch Sie haben über die Medien von dem Drohnenangriff gehört. Also ich muss sagen, als mein Mann mir das erzählt hat, habe ich erstmal einen Riesenschreck bekommen und auch gleich an Johannes gedacht, wie ging es Ihnen denn, als Sie die Nachrichten gehört haben gestern?
Ja, man braucht auf jeden Fall einen starken Magen. Also, der Johannes hat das ja vorhin schon ganz gut beschrieben. Wenn man das alles hier in den Medien verfolgt, dann hat man ja den Eindruck, die ganze Region ist in Aufruhr und Chaos. Und man muss eben die Sache sehr lokal betrachten. Und da wir wissen, dass alles, was im Libanon zurzeit an kriegerischen Auseinandersetzungen stattfindet, in Hisbollah-Gebieten ist, also im Süden und im Osten, schlafe ich ruhig, weil es kein Szenario jetzt kurzfristig in Sicht ist, dass sich das irgendwie auf die christlichen Gebiete ausweiten sollte. Die Hisbollah ist sehr klar verortet im Libanon und Israel hat auch kein Interesse daran, mit Restlibanon jetzt irgendwie Ärger anzufangen. Und deswegen, ich sage immer, wenn mich Leute fragen, ob das gefährlich ist, in meinem Bild immer, sind immer die Alpen. Auch sehr gefährlich, wenn man nicht weiß, wo man Skifahren kann und wo nicht. Und insofern ist es natürlich eine Sorge, wie sich dieser Gesamtkonflikt weiterentwickelt. Aber wir fahren auf Sicht und die ist zurzeit, was den christlichen Libanon angeht, ist keine unmittelbare Gefahr in Sicht. Und ich bin ja selber jedes Jahr dort und dadurch eben auch gewohnt, dass Raketen, die in 50 Kilometer Entfernung einschlagen, ärgerlich sind und natürlich schrecklich für die Leute dort, aber keine Gefahr für jemanden, der eben 50 Kilometer weit weg ist. Auch wenn das natürlich etwas ist, das für uns in Deutschland so weit weg ist, dass wir uns sozusagen eine Resilienz so einer Gefahr gegenüber oder eine Einschätzung der tatsächlichen Gefahr für mich selber, das kennen wir natürlich gar nicht mehr. Und dazu muss ich sagen, dass wir eben so gute, eine so professionelle libanesische Malteser Assoziation haben, die seit 50 Jahren in diesem Land operiert und nie einen Menschen verloren hat, dass wir einfach wissen, dass da Kundige am Werk sind, die diesen ganzen Alltag der Karawane managen und für die die Karawane mindestens so wichtig ist wie ihre eigenen Kinder. Dass ich, wie gesagt, wirklich ruhig schlafen kann, auch wenn mir natürlich die Gesamtsituation der Region viel Sorgen macht und auch ans Herz geht.
Ich denke mir mal, Sie sind aufgewachsen mit den Maltesern und sind dann natürlich schon in sehr jungen Jahren in den Libanon gereist, in den krisengeschüttelten Libanon. Aber Sie hätten ja auch mit 19 Jahren gerade das Abi wahrscheinlich hinter sich, das Studium. Ich weiß nicht, ob schon das erste, zweite Semester hinter sich hatten. Aber da reist man doch eigentlich woanders hin als in den Libanon, oder?
Ja, das hat sich einfach so ergeben. Also ich hatte die Bundeswehrzeit gerade fertig gemacht. Ich war beim Musikchor als Trompeter und wollte dann, bevor das Studium anfängt, irgendwas Nützliches machen. Ich dachte so in meinem romantischen Geist an Entwicklungshilfe und habe dann beim Auslandsdienst der Malteser gefragt und die haben gesagt, nee, also Entwicklungshilfe, da können wir dich nicht brauchen, da muss man schon irgendwas können. Aber wir haben diesen Kontakt in den Libanon und fahr doch einfach mal dahin und guck dir das an und schau, was dir begegnet. Und dann bin ich da eben hingefahren 1997 und habe eben entdeckt ein Haus hoch in den Bergen, also sozusagen westlich von Beirut bei Faraya, so auf 1500 Meter Höhe, das zu so einem Kloster gehörte und das tatsächlich gebaut wurde zu dem Zweck, dass die vergessenen Behinderten des Landes einen Ort haben, wo sie Ferien machen können, wo sie so eine Oase haben. Also ein sehr, sehr großes, sehr behindertengerechtes Haus. Aber das Geld hatte nur gereicht, um dieses Haus dahin zu setzen. Und das stand da quasi leer und hat auf jemanden gewartet, der den Motor anwirft. Und gleichzeitig bin ich mit unserem Projektpartner durch die Heime des Landes gereist und war dann eben auch in dem Heim, was der Johannes gerade beschrieben hat, der Salib von den Sœurs de la Croix, und habe die Zustände da gesehen. Und Johannes hat das ja schon sehr schön beschrieben. Es ist wirklich einfach Verwahrung. Das ist auch schon was. Also es gibt tatsächlich Leute behindert, also Familien mit Behinderten, die in den Libanon fliehen, aus Syrien, weil ihre Kinder dort besser aufgehoben sind als in Syrien. Aber es ist eben nur Verwahrung. Es ist ein Personalschlüssel von 1 zu 15, 1 zu 20 bei Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen. Und das heißt, der ganze Tag besteht darin, auf einer Bank zu sitzen und auf und ab zu wippen. Und eine unglaubliche Einsamkeit und seelische Isolation. Und wir haben uns dann gedacht, na gut, dann probieren wir das mal aus und haben unsere Freunde eingeladen und sind dann 1998 mit einem Team von 27 Leuten waren wir damals in dieses Haus gefahren, also in Schabruch heißt der Ort, und haben dann einen Monat lang die Menschen aus diesen Heimen empfangen und ihnen Ferien ermöglicht, sind zum ersten Mal aus dieser Verwahrung herausgekommen, haben zum ersten Mal irgendwie sind in Freiheit gewesen. Und das war eine wilde Zeit, weil wir...
Genau, nehmen Sie uns da noch mal einen Moment mit rein, weil jetzt werden ja die Jugendlichen wirklich super vorbereitet auf ihren Dienst dort, obwohl ich weiß gar nicht, ob man sich da richtig drauf vorbereiten kann. Aber wie war das damals?
Ja, das war eben wirklich eine verrückte Sache, die man wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte, wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt. Wir waren schon zum Teil erfahren, so ein bisschen aus Behindertenfreizeiten oder den Lourdes-Wallfahrten der Malteser mit kranken und behinderten Menschen nach Lourdes. Aber wir haben uns eingestellt auf eine fröhliche Woche. Also die Gäste kamen immer so für eine Woche und dann die nächste Gruppe. Auf eine frühe Woche, wo wir sozusagen ein fröhliches Fest mit behinderten Menschen feiern. Und was dann aus dem Bus herauskam, hat uns total überwältigt, weil das war eben überhaupt nicht, wie man sich das vielleicht in Deutschland vorgestellt hatte, also so fröhliche, kontaktfreudige, lustige Menschen, sondern seelisch total verwahrloste Menschen, die überhaupt nicht geübt waren oder vielleicht auch nie entwickelt hatten, irgendwie Kontakt zu anderen aufzunehmen, die komplett in ihrer Welt verschlossen waren, die zum Teil auch aggressiv waren. Und wir mussten einfach nur kämpfen, dass wir überhaupt durch den Tag kamen, weil die Probleme so massiv waren. Beim Essen flogen die Teller durch die Luft und an die Wand, und viele haben halt auch diese zum ersten Mal in der Freiheit sein benutzt, um sich ziemlich radikal auszugieren. Und da ging es erstmal einfach darum zu überleben. Und ich weiß noch, dass ich in der ersten Nacht, hatten wir dann also Nachtwachen eingeteilt, und die wollten natürlich auch nicht ins Bett, die Gäste, und dachten sich auch, was wollen diese europäischen Waschlappen, mit denen wären wir schon fertig, und es hörte sich an wie in einem Gefängnis, wo ein Aufstand ist oder so, also von der Lautstärke und den Schreien und so, und ich lag im Bett und dachte mir, ja, das war jetzt wohl schon mal so ein erster großer Fehler in deinem Leben. Und dann war aber eben das Tolle an dieser Woche, dass wir in diesem Kampfmodus, in dem wir waren, wo es wirklich nur darum ging, zu gucken, dass sich keiner verletzt und dass irgendwie alle zusammenbleiben, dass man irgendwie durch den Tag kommt, gleichzeitig gemerkt haben, sozusagen in unserem Rücken, so eine Art Tauwetter in den Seelen dieser Menschen, die durch diese Isolation, in der sie leben, und durch diese permanente Lautstärke und die Aggressivität im Heim und so, haben die halt so ein Eisschild um ihr Herz, und man hörte so immer so ein Tropfen sozusagen, als ob dieser Eisschild langsam schmilzen würde, und mit den Tagen zu erleben, wie sie sich geöffnet haben und wie sie in die Beziehung gefunden haben zu uns, wie sozusagen dieses verschollene Menschsein in ihnen plötzlich wieder in die Augen getreten ist, wie sie Kontakt aufgenommen haben, wie wir gemerkt haben, was es ihnen bedeutet, dass wir für sie da sind, wie das in ihrer Seele so ein Frühling eigentlich hervorgerufen hat. Das war für uns so überwältigend und berührend, dass wir, dass uns klar war, das werden wir jetzt weitermachen. Das ist jetzt nicht etwas, was wir einmal gemacht haben und das war's, sondern das muss jetzt eine Konstante in deren Leben werden können. Und so haben wir dann immer weitergemacht, sind jedes Jahr wiedergekommen für einen Monat und dann irgendwann mit zwei Teams für 2 Monate und dann irgendwann konnten wir andere europäische Malteser dafür gewinnen, sodass wir jetzt im Jahr etwa 25 Ferienwochen haben mit Delegationen aus ganz Westeuropa zumindest. Und vor Corona hatten wir, glaube ich, 750 Gäste im Jahr. Und da kann man natürlich immer noch sagen, das ist so eine Woche im Jahr ist zu wenig. Das ist auch zu wenig, aber es ist natürlich unendlich viel mehr als nichts. Und
genau das
gibt den Menschen eine, verändert ihr Leben insofern, als dass sie zumindest einmal im Jahr erfahren, wie viel wert sie sind, dass sie unendlich viel wert sind und dass sie dann das Jahr über sowohl aus der Erinnerung daran leben können, wie aus der Vorfreude auf den kommenden Sommer.
Das heißt also, manche Menschen mit Behinderung waren schon ein- oder zweimal im Camp oder sogar mehrmals schon in einem der Camps.
Also das Ziel ist, dass jeder jedes Jahr kommen kann.
Aber wir haben ja eben von Johannes gehört, dass in einem der Heime bis zu 1300 Personen sind. Aber gut, Johannes, Sie haben ja auch gesagt, das sind auch dann natürlich also auch Menschen, ältere Menschen, also mit Demenz oder auch psychisch kranke Menschen. Also
genau, also die gerade diese Einrichtung mit den 1000 ist vor allen Dingen eine Psychiatrie. Der Behindertenbereich ist wesentlich kleiner und wir schätzen so, dass die Zahl derer, der behinderten Menschen, die unter solchen Umständen leben müssen im Anon und mehr oder weniger von ihrer Familie verlassen sind, dass wir da so von 1500 bis 2000 ausgehen müssen. Also wir müssen noch wachsen, aber wir wollen nicht sozusagen so wachsen, dass jeder dann alle 5 Jahre kommen kann, sondern es soll schon in dem Leben derer, mit denen wir anfangen, dann wirklich eine Konstante werden.
Genau, und dann muss ja auch gekocht werden. Johannes, wie ist denn das organisiert mit dem Kochen? Wie gibt es immer gutes
in den
Essen?
Heim.
Ja, jetzt in den Camps. Ich bin jetzt nochmal bei den Sommercamps gedanklich in Chabur.
Ja, in den Sommercamps haben wir zum einen eine libanesische Köchin, die schon sehr lange dabei ist. Ich weiß nicht genau, wie lange. Aber die kocht mit Hilfe der, wir nennen sie Mamis, Großmütter bzw. Mütter, Väter, die sich bereit erklären, mit in den Libanon zu kommen. Nicht um direkt eine 1-zu-1-Beziehung einem Gast einzugehen, sondern um halt als Aushilfe in der Küche zu helfen. Und dort ist das Essen immer, also es ist sehr, sehr, sehr viel besser als das, was man den Gästen in den Heimen sieht.
Also es gibt nicht nur junge Volontäre unterhalb von 30 Jahren oder um die 30 oder jünger, sondern auch Menschen jenseits der 40, 50 können sich noch bewerben, als Mami mit in den Libanon zu gehen.
Genau, es gibt während dem Jahr verschiedene Arten von Camps. Die Summer Camps, die Summer Camps sind hauptsächlich gedacht für Jugendliche zwischen 18 und 30. Und dann gibt es aber noch ein Camp, was das sogenannte Knights and Dames Camp, wo ältere Leute mitkommen können, Family and Friends, wo Familien mitkommen können mit Kindern. Oder halt auch Gäste da sind, die sich sehr darüber freuen, wenn Kinder da sind. Ja, die weiblichen Bewohnerinnen der Heime freuen sich immer sehr, wenn Kinder auch dabei sind.
Wir haben ja den Titel der Sendung hier im Standpunkt. Haben Sie eingeschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer? Professor Dr. Franziskus von Heeremann ist Philosoph und Mitbegründer des Libanon-Projektes der jungen Malteser, und sein Sohn Johannes von Heeremann, der gerade im Libanon ist. Sie sind uns beide zugeschaltet. Wir haben ja den Schwerpunkt heute auf junge Menschen gelegt, weil ja auch gestern die Woche für das Leben angegangen ist, die die Generation Z im Auge hat. Was ist denn so das Besondere gerade an jungen Menschen? Wo haben Sie da auch eine Entwicklung gemerkt, Herr Professor von Heeremann? Jetzt gibt es ja die Projekte, ich habe es eben auch schon mal angedeutet, ja, schon seit etlichen Jahren, seit mehr als 25 Jahren. Sie hatten schon 25-jähriges Bestehen. Was ist so das Großartige gerade an den jungen Menschen, die Sie damals auch ja waren und dann auch kennengelernt haben?
Also ich würde mal vielleicht so ansetzen. Also meine Erfahrung überhaupt mit Menschen mit Behinderung ist, dass wir hier häufig ungeheuer tollen Charakteren begegnen. Und zwar erkläre ich mir das ein bisschen so, dass wenn man starke Einschränkungen hat und bestimmte Dinge nicht gehen, dass dann andere Fähigkeiten sozusagen ausgleichend wachsen. Also kann man sich so vorstellen, ne, wenn irgendein Muskel nicht funktioniert, dann muss ein anderer Muskel sehr stark werden, um das auszugleichen. Und so ist meine Erfahrung oft mit Menschen mit Behinderung, dass sie in einer besonderen Weise Fähigkeiten haben, die man bei Normalos nicht in der Form trifft. Besonders ausgeprägten Humor, eine besonders ausgeprägte Tapferkeit, eine besondere Resilienz, Gelassenheit und einfach auch gerade bei den geistig Behinderten einfach eine ganz, ganz hohe Originalität. Also, und dann gerade nochmal unter diesen unglaublich harten Gegebenheiten, die im Libanon herrschen in den Heimen, sind das natürlich wirklich gestählte Charakterköpfe. Und was jetzt die jungen Gäste angeht, da ist es einfach ungeheuer, was diese kleinen Kerle oft, was die für eine Power haben, wie unbremsbar die sind. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Gast, Mehdi, der ist leider schon gestorben. Der hat den ganzen Tag Türen ausgehängt und sein Volontär musste die dann wieder einhängen. Und das war natürlich, der hatte was, auch ein paar mehr Muskeln nach der Woche. aber diese unglaubliche Kraft, auch sich zu behaupten, so eine urtümliche Dickköpfigkeit, wenn sie sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben, dass das jetzt unbedingt sein muss, wo natürlich auch in dem Heim das dann auch gar nicht anders gehen kann, als dass sie angebunden werden. Und das dann aber in unseren Ferienwochen voll ausagiert werden kann und wirklich auch bis an die Belastungsgrenze des jeweiligen Betreuers geht, das ist schon sehr besonders, was in diesen Menschen steckt und auch was an was kann ich noch dazu sagen? Es ist so eine Mischung, weil es einerseits bricht es einem das Herz zu wissen, wie der Alltag dieser kleinen Menschen ist, und dann gleichzeitig irgendwie zu erleben, was für Riesen das sind. Also wie sehr unter diesen bedrückenden Bedingungen dann Charaktere hervorwachsen, wo man einfach staunend davor steht. Und das ist auch ganz erstaunlich, diese Erfahrung macht man auch bei behinderten Gästen, die eigentlich total autistisch sind, völlig in sich verschlossen, die eigentlich so gut wie überhaupt keinen Kontakt aufnehmen. Und wo man trotzdem einfach durch das Dabeisein diese 6 Tage lang immer mehr herausspürt, was ein Mensch eigentlich ist. Also gerade ganz oft bei denen, die so in sich versunken ist, dass man das auf irgendeine so geheimnisvolle Weise das ganze Gewicht der Person kennen und lieben lernt.
Wunderbare Worte, die ich gerne mitnehmen möchte in eine Musik. Und dann sprechen wir gleich weiter auch über den Alltag und vor allen Dingen auch Johannes von Heeremann. Sie sind gerade im Libanon und Sie sind selber körperlich beeinträchtigt. Wie es kommt, dass Sie trotzdem sich jetzt für ein Jahr verpflichtet haben und beim Libanon-Projekt dabei sind, also in der Malteser-Karawane im Libanon gerade mitarbeiten. Liebe Zuhörer, bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb in der Woche für das Leben der evangelischen und der katholischen Kirche. In diesem Jahr zum letzten Mal in dieser Form. Auch wir beteiligen uns daran mit diesem Standpunkt, das Motto der Woche für das Leben. Das ist Generation Z, Generation Zukunft, gemeinsam verschieden gut. Und den Standpunkt haben wir überschrieben. Junge Menschen mit Behinderung, anders, großartig, Ausrufungszeichen. Also gleich geht's weiter. Der Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In einem Malteser-Center in den libanesischen Bergen verbringen junge Volontäre aus Deutschland und Europa Feriencamps mit Menschen mit Behinderung. Bei einer 1:1-Betreuung erfahren die Gäste die liebevolle Zuwendung, ja, die ihnen im Alltag oft verwehrt wird. Und Mitarbeitende im Center sind junge Leute, die sich für ein Jahr verpflichtet haben oder für 10 Monate verpflichtet haben, ihr Leben Menschen mit Behinderung im Libanon zu schenken. Sie leben dann in der Nähe von Beirut, wie auch gerade Johannes von Heeremann, der uns jetzt auch aus dem Libanon live zugeschaltet ist. Johannes, wie oft waren Sie jetzt schon im Libanon?
Ich bin das erste Mal in den Libanon meiner Familie 2015 gegangen. Und seitdem waren wir bis auf ein Jahr, wo 2019, wo hier Proteste waren, jedes Jahr eine Woche im Libanon.
Genau, weil Ihr Vater war nämlich der Mitbegründer dieser Libanon-Projekte und da waren Sie so um die 19 Jahre alt, als Sie das erste Mal, oder 8 sogar erst, als Sie dann das erste Mal dort waren.
Genau sowas um den Dreh.
Und Sie sind ja selber körperbehindert. Worin liegt Ihre körperliche Beeinträchtigung? Was haben Sie?
Der Name meiner Behinderung ist Spina Bifida. Das heißt, ich bin mit einem offenen Mark geboren worden, wodurch Nerven, die bestimmte Muskeln steuern, gestört und beeinträchtigt wurden und somit sowohl mein Gang als auch andere Dinge beeinträchtigt sind.
Aber Sie sind kein Rollstuhlfahrer, oder?
Auf langen Strecken ist ein Rollstuhl angenehmer, allerdings bin ich nicht angewiesen auf den Rollstuhl. Nein.
Also Sie können schon nach dem Frühstück sich mit den Menschen beschäftigen. Also Sie können schon von Raum zu Raum gehen. Also nur größere Strecken, da sind Sie, glaube ich, auf den Rollstuhl angewiesen.
Ja.
Und können Sie denn dann in der Karawane bzw. im Camp bei allem voll dabei sein? Wie ist das?
Ja, also die 1:1-Betreuung ist kein Problem. Gäste, die im Rollstuhl sind, die man tragen muss oder die einen größeren körperlichen Akt inhalten, weil sie vielleicht den ganzen Tag durch die Gegend rennen oder den ganzen Tag Türen aushebeln, sind ja nicht so mein Kaliber. Aber an sich ich voll dabei.
Und ich nehme mal an, dass Sie dann auch nicht das allererste Mal beim Camp mitwirken, auch wenn Sie jetzt zum allerersten Mal natürlich an der Karawane teilnehmen. Also ich habe keinen anderen Sprachgebrauch, also einfach 10 Monate da sind. Mussten Sie denn auch das Bewerbungsprogramm durchlaufen, wie alle anderen Bewerber auch?
Ja, musste ich auch.
Erklären Sie doch mal kurz, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, auch wenn jetzt Eltern, Großeltern oder auch junge Menschen zuhören, die sagen, boah, was, 10 Monate in den Libanon gehen, mein freiwilliges soziales Jahr vielleicht dort verbringen, why not? Interessiert mich auch.
Also die Bedingungen sind nicht unbedingt groß. Man sollte so zwischen 18 und 22 Jahren sein. Und man muss ein Interesse gegenüber, also es gibt in dem Karawanenprojekt gibt es 3 Säulen. Zum einen den Service, den Glauben und die Selbstentwicklung.
Das letzte habe ich nicht verstanden. Service, Glaube.
Selbstentwicklung.
Selbstentwicklung.
Also, genau. Darunter fassen wir sowas wie Workshops, in denen man über sich erfährt, was man in der Zukunft machen will. Und wir haben hier nebenbei auch ein Uni-Programm, wo wir über libanesische Geschichte lernen und über Spiritual Dialogue, also spirituellen Dialog. Und wenn man sich in diese 3 Säulen, wenn man sich dafür interessiert, also man muss sich für den christlichen Glauben interessieren und bereit sein, sich Zeit rein zu investieren, daran Interesse zeigen. Man muss die Arbeit mit Behinderten mögen.
Also das ist der Service.
Das ist der Service, genau.
Das Dienen ist kann man auch sagen.
Genau. Und man muss sich bereit erklären, in einer Gruppe von vielen verschiedenen Leuten zurechtzukommen und alleine für seinen Alltag zu sorgen und zu gucken, wie man den gemeistert kriegt und dann auch noch nebenbei die Sachen lernen, zu die man neben dem Programm laufen.
Muss ich Malteser sein, wenn ich an dem Programm teilnehme?
Nein.
Muss ich nicht. Und muss ich irgendwie Abi haben, also zwischen 18 und 22 Jahre? Und die Sprache, wie verständigen Sie sich dort? Sprechen denn die Mitarbeiter auch in den Heimen, sprechen die Englisch oder ist schon ein bisschen Arabisch nötig?
Das Gute ist, wir haben hier Arabischunterricht 2-mal die Woche und wir haben die Karawane ist sehr gut begleitet, vor allen Dingen in den Anfangsphasen, durch die Mitarbeiter hier, die für die Krawalle da sind.
Also es gibt auch fest angestellte Mitarbeiter, die Sie betreuen.
Genau, ja. Wir haben eine Betreuerin, die sozusagen für uns zuständig ist und die hat uns die ersten Wochen in die Heime mit begleitet, um uns halt den Pflegern vorzustellen, den Nonnen vorzustellen, uns die Regeln und Sachen zu erklären. Und dann kommt man langsam rein. Zum Glück ist es auch so, dass das Libanesisch, also das Arabisch sprechen, nicht unbedingt notwendig ist, weil vor allen Dingen die libanesischen Volontäre oft Französisch oder Englisch educated, also unterrichtet worden sind und damit auch gute Kenntnisse in diesen Sprachen haben.
Seit 2015, also seit 9 Jahren, Sie sind, glaube ich, jetzt 19 Jahre alt, also seit Ihrem 10. Lebensjahr, treffen Sie auch bestimmt auch immer mal dieselben Menschen mit Behinderung? Haben die sich jetzt dann auch gefreut, dass Sie jetzt ein ganzes Jahr da sind und dass Sie sie öfter sehen? Also wie reagieren gerade auch auf Sie, wo Sie auch ein Mensch mit Behinderung sind? Wie reagieren die Gäste auf Sie im Libanon, die Menschen mit Behinderung?
In den Heimen, in denen wir zuständig sind, also der Salib, muss man sagen, dass es diese Menschen, man weiß nicht so ganz, was ihnen auffällt und was ihnen nicht auffällt. Und ob sie sich an einen erinnern oder nicht an einen erinnern. Weil zum einen die Sprachkenntnisse größtenteils wenig bis gar nicht vorhanden sind. Und die Erinnerung auch nicht so gut ist, dass man sich jetzt, vor allem wenn ich vor 9 Jahren da war, daran erinnert. Außerdem ist es oft so, also oft ist immer so, dass die Gäste, die in der Woche kommen, in der man da ist, andere sind als die letztes Jahr da waren. Allerdings hatte ich schon mehrmals Fälle, wo Gäste, die ich hatte, sehr Rücksicht auf mich genommen haben und sich bemüht haben, mir den Stuhl anzubieten oder mir, ich hatte einen Gast, der wollte über den Stuhl für mich klagen, damit ich mich immer da hinsetzen kann, wo sie gerade hingehen wollte. Und es ist ja also wirklich sehr süß, wie auf einen reagieren. Und es war zwar nicht im Libanon, aber ich hatte einmal einen Gast in Deutschland, der lediglich eine geistige und keine physische Behinderung hatte. Und er hatte sich am Ende als mein Volontär identifiziert. Ich war sein Gast. Und er wollte mir gestern Essen bringen und mich ins Bett bringen und mir vorsingen. Und das war sehr süß.
Und das, glaube ich, weiß jeder von uns oder Mütter und Väter und Großeltern ganz besonders, wenn man jemandem was Gutes tun kann, dem Kind was Gutes tun kann oder überhaupt einem Menschen, das freut einen. Das ist ja auch etwas, was beflügelt, was das Herz erhält. Sie haben eben gesagt, da ist doch die Sprachbarriere da, aber wie verständigen Sie sich denn dann mit den Gästen? Wie läuft denn das? Stelle ich mir schwierig vor.
Ja, also es gibt eine ganz große Reichweite von gar nicht sprechen und gar nicht verstehen, bis Englisch sprechen und alles verstehen. Und meistens sind all die Gäste sind sehr gut darin auszudrücken, was sie wollen, indem sie einfach was anfangen zu machen, ohne dass man sie dafür auffordern muss. Oder sie machen es einfach nicht. Und sie haben eigentlich immer ihren eigenen Willen und wissen, was sie machen wollen. Und wenn man dann was anderes will, als was der Gast will, dann kann es schon mal sein, dass man, also so, die Pfleger haben einen Sprachgebrauch, der sich auf wenige Wörter beschränkt. Die verstehen sie dann auch.
Und ist es immer noch so, dass es schon auch viel Kraft kostet und einfach irgendwie schwierig ist? Also, dass es kräftezehrend ist, so wie Ihr Vater das schon angedeutet hat?
Ja, also es ist sehr, sehr kräftezehrend. Nach so einer Woche Sommerlager ist man schon echt durch, weil man einfach die ganze Zeit, man muss die ganze Zeit aufmerksam sein und dem Gast, die Gäste haben eine solche Ausdauer, ihnen fällt es direkt auf, wenn man eine Sekunde unaufmerksam ist. Und dann sind sie schon weg und haben sich irgendwas geklaut oder sind irgendwohin weggelaufen. Deswegen muss man, also so eine Woche ist echt sehr, sehr kräftezehrend.
Jetzt haben Sie eben schon erzählt, wenn man auch als Volontär im Libanon mitarbeitet, im Projekt der jungen Malteser, also an der Karawane teilnimmt oder in der Karawane ist, dass das Dienen, also der Service, eine Säule ist, der Glaube und dann auch die eigene persönliche Entwicklung. Erzählen Sie mir noch was zum Glauben. Finden auch regelmäßig heilige Messen statt? Sind auch Priester dabei? Bei den
Also
Camps
wir
jetzt?
haben genau in den Camps, zumindest von den deutschen Camps, ist festgelegt, dass ein Priester mitkommen muss, damit in den Camps jeden Tag eine Messe gelesen wird, was auch für die Gäste sehr schön ist. Die mögen es, die genießen die Messen sehr und freuen sich immer sehr drauf, zumal wenn sie Messdiener sein können. Macht
Ja.
manchen sehr viel Spaß. Und In der Karawane selber haben wir festgelegtes, also wir haben ein Morning Prayer, also ein Morgengebet und ein Abendgebet immer und Sonntagsmesse. Und wir haben eine spirituelle Begleitung. Heißt, wir haben einen Priester hier, der mit dem wir regelmäßig Meetings haben, also Treffen haben, wo wir über die verschiedensten Dinge reden, über generelle Glaubensfragen reden, die uns im Alltag beschäftigen. Wie das Letzte, was wir darüber geredet haben, war, was der Heilige Geist ist. Davor haben wir über das Leiden auf der Welt geredet. All das, was man so sich im Alltag über den Glauben fragt, wird hier vielleicht nicht gelöst, aber wenigstens angegangen.
Gegründet haben Sie, Herr Professor von Heeremann, oder mitgegründet dieses sogenannte Libanon-Projekt der Malteser Jugend. Was ist denn heute noch so Ihre Aufgabe im Projekt?
Es ist so, dass wir also eine nationale Steuerungsgruppe haben, in der bin ich drin, und dann gibt es für die Gesamtsteuerung des Projekts eine libanesisch-deutsche Steuerungsgruppe, und in der bin ich auch drin. Also ich bin so sozusagen im Aufsichtsrat, wenn man so will.
Und sind Sie immer noch auch regelmäßig vor Ort, also im Land?
Ja, ich mache jedes Jahr eine Woche Camp.
Immer noch. Nach wie vor. Und auch Sie als 1:1-Betreuer.
Ja, also neuerdings wieder. Ich habe viele Jahre Camp geleitet. Also wir haben eben, hat der Johannes ja auch kurz erzählt, wir haben angefangen, eben auch Camps anzubieten für Erwachsene. Also die sind dann nur 9 Tage lang. Auch für Familien, kommen auch Familien mit ihren Kindern mit. Und die habe ich die letzten Jahre,
Libanesische.
also deutsche Teams. Wo dann die ganze Familie mitkommt.
Hi.
Und das ist eben, wie Johannes schon gesagt hat, sehr, sehr schön auch für die Gäste, weil es dadurch dann nochmal familiärer wird und viele überhaupt, gerade von den alten Gästen, die in so Art Altenheimen leben, überhaupt mal wieder mit Kindern zu tun haben. Es bedeutet denen sehr viel. Und es bedeutet natürlich auch unseren Kindern sehr viel. Also ich pflege zu sagen, dass wenn man seine Kinder auf solche Projekte mitnimmt, dann braucht man sie ansonsten nicht zu erziehen, weil sie da eigentlich alles lernen, was wichtig ist. Und das habe ich die letzten Jahre geleitet, und aber seit letztem Jahr hat mein ältester Sohn die Leitung übernommen von einem dieser Teams, und ich konnte sozusagen zurück an die Front und hatte zum ersten Mal seit langem wieder 1:1 eine Dame als Gast, und das war eine sehr besondere Zeit.
Also Leonard, ne? Leonard von
Genau.
Heeremann leitet sozusagen. Lassen Sie uns, Finanzen, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Also unser Thema im Standpunkt, junge Menschen mit Behinderung, anders großartig. Wir müssen investieren, auch gerade in junge Menschen, haben da sozusagen, hat jeder Staat einen Bildungsauftrag. Wie finanziert sich denn jetzt das Libanon-Projekt der jungen Malteser? Weil die jungen Leute, die hinfahren, wird das finanziert von den Maltesern? Können die Malteser sich das leisten, oder müssen da auch die Eltern ein bisschen sammeln und den Kindern was in den Schuh stecken, damit sie sich das leisten können?
Also, das ist so, das ganze Projekt ist überhaupt nur möglich in dieser Form, also dass man eine 1:1-Betreuung vor Ort schafft, ist nur dadurch möglich, dass tatsächlich die Teilnehmer Teilnehmerbeiträge bezahlen. Also die kommen für ihren Flug auf und für ihre Unterkunft und Verköstigung. Aber wir nehmen jeden mit, egal ob er sich das jetzt leisten kann oder nicht. Aber wer sich es leisten kann, zahlt für 4 Wochen Libanon, nehmen wir mal als Beispiel, 700 Euro. Aber es ist also absolut ohne jede Bürokratie möglich, dass jemand, der das nicht hat, dann halt 100 Euro zahlt oder so. Der Rest, das Delta, was dann natürlich noch bleibt, ist groß. Zumal wir viele andere Dinge im Libanon für unsere behinderten Freunde tun. Also wir finanzieren Therapien, Schulbesuch, und etliches mehr, auch bauliche Maßnahmen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Solarenergieanlage für der Salib mitzufinanzieren. Also das heißt, wir haben einen großen Spendenbedarf. Und da haben wir vor jetzt auch schon fast 20 Jahren, hatten welche von uns die Idee, das zu finanzieren über ein Benefiztheater, das nennt sich Libanon on Stage. Die waren jetzt gerade auf Tournee, die letzten, also vor letzte Woche ist es zu Ende gegangen. Die üben dann also alles Leute, die im Libanon waren, und es gibt noch dasselbe auch nochmal in Rumänien, also Leute, die in diesen Projekten aktiv sind und irgendwie für die Bühne gemacht sind, die studieren ein Stück ein. Das war in diesem Jahr die Physiker, nächstes Jahr wird es King Lear sein. Eine Woche lang wird das einstudiert mit Severin Hunsbuch, das ist ein toller Regisseur. Und dann geht es auf Deutschland-Tournee. In diesem Jahr waren es, glaube ich, 7 Auftritte in großen Theatern. Und damit machen wir, damit können wir das Ganze finanzieren. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch andere Spendenaktionen, wo wir auch versuchen, an Großspender ranzukommen, weil der Bedarf ist natürlich unendlich. Also wir sind ständig dabei, zu sammeln. Meine Erfahrung ist eigentlich immer, dass wenn man versucht, was Gutes für andere Menschen zu machen, dass man das Geld dann irgendwie auftreibt, weil das irgendwie Leute ansteckt. Und bisher sind wir da auch nie im Stich gelassen worden.
Und auch Sie gehen, glaube ich, mit Ihrer Frau auf Tour. Sie haben eben schon erzählt, dass Sie bei der Bundeswehr wohl auch im Musikkorb waren und Trompete spielen. Und die Trompete, das kann man auch auf YouTube auch Videos finden, wo Sie Konzerte mit Ihrer Frau geben. Auch Sie geben, sind bei diversen Benefizveranstaltungen dabei.
Ja, genau. Also ich war noch nie auf der Bühne als Schauspieler, aber schon manchmal als Musiker. Und genau, meine Frau und ich haben spielen in 2 Bands. Und wer das mal hören will, auf Spotify, also auf überall, wo es Streams gibt, einfach Heeremann eingeben und da sind unsere Sachen. Und ja, das ist etwas, was uns sehr viel Freude macht.
Und Ihre Gabe stellen Sie, und das ist das Besondere, zur Verfügung für das Libanon-Projekt, wo junge Menschen, wie Sie es eben schon angedeutet haben, liebe Eltern, schickt eure Kinder vielleicht in das Libanon-Projekt, dann braucht ihr sie nicht mehr groß erziehen, dann sie werden von alleine geprägt, wo sie auch einen großen Beitrag einfach beisteuern für Menschen mit Behinderung oder überhaupt auch für die Prägung junger Menschen. Ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, im Laufe der letzten oder vorletzten Woche kam ja eine neue Erklärung vom Vatikan raus. Dignitas Infinita, über die Würde des Menschen. Meine Frage nun an Sie, inwieweit gibt das Libanon-Projekt der jungen Malteser eine Antwort auf diese neue Vatikanerklärung, in dem der Papst ja die unbedingte Achtung der Menschenwürde, insbesondere für Menschen mit Behinderung, einfordert?
Mhm. Ja, ich würde schon denken, dass wir dafür was tun. Wenn wir jetzt erstmal nur auf den Libanon gucken, müssen wir 2 Dinge sehen. Das eine ist, dass tatsächlich die Gesellschaft in vielen Regionen zumindest da noch ein bisschen archaisch ist und Behinderung als eine Schande angesehen wird, also als eine Schande für die Familie, und deswegen viele Kinder eben ausgesetzt werden und in Heimen landen. Also wir haben auch immer wieder Gäste, deren Familienname ist Inconnu. Also die heißen dann Karim Inconnu. Inconnu ist unbekannt, also deren Familienname ist unbekannt, aber es ist dann sozusagen ihr Nachname. Und das ist das eine, was für die Kultur Behindertenlebens im Libanon sehr schwierig ist. Das zweite ist, dass es zumindest als wir angefangen haben, eigentlich überhaupt keine Ehrenamtskultur gab, weil natürlich jeder primär damit befasst war, das Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen und Wohlstand wieder aufzuholen. Und ich glaube schon, dass wir da, weil wir eben auch mit mit unzähligen libanesischen jungen Volontären immer zusammenarbeiten und es eine ganz, ganz starke Freundschaft und Bande ist, dass dadurch schon, sagen wir mal, was jetzt Awareness auf Menschen mit Behinderung und was die Wichtigkeit und Schönheit dieses Dienstes angeht, wir einen Beitrag leisten konnten. Ich glaube auch, dass dieses Projekt in diese Stoßrichtung des Papstes auch einen besonderen Schwerpunkt insofern legt, als dass wir eben viele Menschen bei uns in den Ferien haben, die wirklich, wie ich das eingangs beschrieben habe, so in sich isoliert und einfach durch den Mangel an menschlicher Ansprache ungeübt sind, ihr Menschsein, ihre Relationalität, ihre Beziehungsfähigkeit zu leben, dass wir mit Menschen zu tun haben, deren Menschsein erstmal gar nicht ersichtlich ist, weil sich das nicht im Gesicht, in Gesten, in Sprache ausdrückt. Und gerade da ist der Gedanke der Würde eben ganz entscheidend, dass die Würde des Menschen etwas ist, was von jedem Menschen gilt. Und egal wie eingeschränkt jemand sein mag, darin ist immer eine ganze Person. Und das kann man nicht von außen sehen. Bei vielen Menschen ist es so, dass wenn man es nicht, wenn man es nur von außen sehen würde, könnte man sagen, Gott, was weiß ich, ob das ein Mensch ist. Er agiert nicht wie ein Mensch. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, mit so einem Menschen tagelang Zeit zu verbringen, nur neben ihm zu sitzen, selbst wenn er nur auf und ab wippt oder seinen Kopf gegen die Mauer schlägt oder nur Laute ausstößt und man bleibt dabei, man geht nicht weg, man hält diese Beziehung aufrecht, man sieht ihn an, dann wird man irgendwann diese Erfahrung machen, dass das eine Person ist, eine unendlich würdevolle Person, egal wie verschollen die ist da. Und ich glaube, diese Erfahrung, die jungen Menschen in diesem Projekt machen, ist ganz wichtig für ihr gesamtes Leben und für diesen Glauben an die Menschenwürde. Und der Glaube an die Menschenwürde ist letztlich das, worauf eine einigermaßen gerechte Gesellschaft beruht. Wenn es den nicht gibt, dann fällt alles in sich zusammen.
Doch wenn Sie das so beschreiben, dann hört sich das doch schon auch schwer an und auch so auch im gewissen Sinne traumatisierend, wenn man aus so einer heilen Welt wie bei uns in Deutschland herauskommt und sagt, ich gehe in den Libanon. Da frage ich jetzt nochmal den Johannes. Sie waren ja jetzt schon bei mehreren Projekten dabei, Johannes von Heeremann. Gibt es da ältere, erfahrenere, mit denen man dann auch abends reden kann oder nach der Woche, wenn die zu Ende ist, dass man dort erstmal seinen eigenen Kummer auch loswerden kann über das, was man da gesehen hat, wie vielleicht auch jemand, wo einfach tot in den Augen zu sein scheint, wo eine Traurigkeit zu spüren ist oder dieses abgespaltene, ja, einfach. Wie ist das?
Die Leute, es gibt die Camps sind so gestaltet, dass man einer Gruppe zugeteilt ist als Volontär und diese Gruppe hat einen Gruppenleiter. Dieser Gruppenleiter, der ist sozusagen zuständig für dich und mit dem, das sind erfahrene Leute, die das schon mehrmals gemacht haben und zum ersten Mal da sind und schon die Gäste kennen und die Situation kennen und wissen, wie das ist. Und denen kann man jederzeit reden. Und die wissen auch, wie das ist, wenn man das erste Mal einen Gast hat, der einfach gar nicht auf einen reagiert. Aber was man auch sagen muss, ist auch, dass es miteinander, also wenn man zusammen Service macht, also zusammen den Gästen dient, das ist etwas, was einen unheimlich eng zusammenbringt, weil man irgendwie so eine Zeit in seiner Teil ansonsten gar nicht kennt. Eine Zeit, die was ganz Besonderes ist. Und deswegen ist es auch, dass man untereinander viel besser kommunizieren kann über sowas, weil jeder die gleichen Erfahrungen macht mit den Gästen, mit seinem Gast. Das ist ja einfach sehr erleichternd ist, wenn man merkt, dass alle am Ende dieselben Probleme haben. Das ist irgendwie ein gemeinsames Anführungszeichen Trauma ist.
Ja, junge Menschen mit Behinderung, anders, großartig, so haben wir heute den Standpunkt zur Woche für das Leben überschrieben. Wir haben jetzt gerade mit Johannes von Hiermann gesprochen. Er ist Student und gerade für ein Jahr im Libanon. Dort hat er sich der Malteser-Karawane angeschlossen. Von Zeit zu Zeit gibt es Camps in den Bergen des Libanons. Für 6 Tage verbringen sie in einer 1:1-Betreuung Zeit mit Menschen mit Behinderungen, körperlichen und aber auch geistlichen Behinderungen. In der Zwischenzeit leben sie in Beirut in verschiedensten, also in Wohnungen, die die Malteser zur Verfügung stellen. Und in ihrem Programm gibt es 3 Säulen. Johannes, Sie haben gesagt, Service, Glaube, Selbstentwicklung. Service würde ich noch ein bisschen übersetzen mit vielleicht dienen. Und dass der Glaube gestärkt wird, die eigene Spiritualität. Und dann nehmen Sie auch an Programmen der Universität, der Jesuiten-Universität in Beirut teil. Sie haben Arabischsprachkurse und es gibt einfach noch verschiedenste Kurse, wo Sie weitergebildet werden, wo es Weiterbildung gibt. Und natürlich auch das Untereinander, das Miteinander. Und nachmittags geht es in ein bestimmtes Heim, wo sie einfach dienend tätig sind, weil in den Heimen im Libanon gibt es einen Schlüssel von der Betreuung von einem Mitarbeiter zu 15 Bewohnern. Und so, denke ich, sind sie, wenn sie in die Heime gehen, einfach da auch eine wichtige Unterstützung. Es ist üblich hier bei Radio Horeb, dass Sie anrufen können, dass Sie sich mit Fragen, mit Beobachtungen einbringen können. Nehmen Sie davon Gebrauch. Jetzt hier im Standpunkt können Sie anrufen zur Woche für das Leben, der Standpunkt. Die Rufnummer dazu ist die 089 517 008 008. Gabriele Lemm-Feldges, sie ist in der Regie und schaltet für Sie die Hörertelefonnummer jetzt frei. Meine Gäste sind der Philosoph Professor Dr. Franziskus von Hiermann. Er ist der Mitbegründer der Camps und des Libanon-Projektes. Genau, und mitzugeschaltet ist aus dem Libanon direkt sein Sohn Johannes von Hiermann. Also die Nummer 089 517 008 008. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt. Gestern hat die Ökumenische Woche für das Leben gestartet unter dem Motto Generation Z, Generation Zukunft, gemeinsam verschieden gut. Im Zentrum stehen junge Menschen mit Behinderungen. Und jetzt hier im Standpunkt berichten uns Vater und Sohn von ihren Erfahrungen. Meine Gäste sind Philosophieprofessor Franziskus von Hiermann. Er hat vor 27 Jahren als Student zum ersten Mal den Libanon zum ersten Mal den Libanon besucht und die Not in einem der größten Behindertenheime gesehen. Seinen Sohn hatte er schon mit dorthin genommen, als er so um die 10 Jahre alt war. Sein Sohn Johannes von Hiermann ist uns jetzt aus Beirut auch zugeschaltet. Live sind wir auf Sendung und ich habe Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen. Und Gebrauch gemacht hat davon eine Hörerin aus Trier. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Böhlen. Ich habe mich zu dem Thema berufen gefühlt, weil ich auch mit einer Behinderung auf die Welt gekommen bin. Mhm. Heute bin ich 74 Jahre alt. Bis ab meinem 13. Lebensjahr habe ich mein Leben auf Krücken gegangen. bin ich gegangen und seit über 35 Jahren sitze ich jetzt im Rollstuhl und kenne das Leben der Behinderten. Mhm. Und mich hat eben ein Satz von dem Johannes hellhörig gemacht, was ich seit meiner Schulausbildung in einer Spezialschule für Behinderte gesagt bekommen habe, dass wir uns auch etwas zutrauen sollen. Ich bin in die Schule gegangen, ganz normal. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht und habe bis zu meinem 60. Lebensjahr gearbeitet. Aber die Gesellschaft hat es einem Behinderten, der sichtlich wie ich im Rollstuhl saß, nicht zugetraut, dass wir auch etwas können. Und das habe ich ebenso auch in den Zwischenzeilen gehört, dass die Betreuer erstmal verwundert sind, was in stillen und zurückhaltenden Menschen vor sich geht. Ich selbst habe die Malteser mehrfach in Lourdes erlebt. Und in Lourdes war für mich, ich war 12 Mal mit in Lourdes, das war für mich so schwer, plötzlich als Behinderter in der Mitte zu stehen. Mhm. Wo wir doch in der normalen Gesellschaft uns am Rand bewegen sollten. Ich bemühe mich auch in die Mitte, aber das wird mir oft verwehrt. Das wollte ich mal dazu sagen. Und ich erlebe jedes Jahr die Woche des Lebens für das Leben. Beeindruckend für mich und mache mir Gedanken, was aus meinem Leben geworden ist.
Zu dem wir Sie ja auf jeden Fall dann doch beglückwünschen können.
Ja, mit Gottes Hilfe kann ich sagen. Das ist mein einziger Satz. Das ist meine Hilfe nach oben. Ich habe es gelernt, damit zu leben. Nur wir haben die Möglichkeit, nicht mehr so jetzt in meinem Alter am kirchlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und mangelnde Priester, es besteht kaum noch Möglichkeit, dass mal jemand ins Haus kommt. Wir haben keinen Pfarrer mehr. Wir werden mit 5, 6 oder 7 Gemeinden sogar versorgt. Das ist sogar in einer Großstadt.
Also beten wir weiter, beugen wir unsere Knie auch für Berufungen.
Ja, das.
Ich sage erstmal danke für Ihren
Anruf. Mein Anliegen mit. Aber ich möchte wirklich den Maltesern danken. Da wird viel Gutes aufgebaut. Und was eben auch gesagt wurde, die Erziehung der Eltern, wenn die wirklich so ein Camp mitmachen, das formt die Menschen auf alle Fälle.
Menschen mit Behinderung müssen in unsere Gesellschaft, müssen in der Gesellschaft integriert sein. Das war der Appell in der diesjährigen Woche für das Leben in der Eröffnungsgottesdienst in der Marienkirche in Aulhausen. Wurde feierlich eröffnet. Vielleicht zuerst mal die Frage an Johannes. Wie nehmen Sie das denn wahr? Werden bei uns in Deutschland Menschen mit Behinderung gut integriert? Also die Hörerin eben hatte so den Eindruck, hat die Erfahrung gemacht in ihrem Leben, dass ihr nicht so viel zugetraut wird. Wie haben Sie das erlebt, Johannes?
Also ich bin in einem, ich muss sagen, dass ich in einem sehr gut und wohl behüteten Umfeld aufgewachsen bin, in dem Inklusion und Integration schon immer ein großes Thema war. Meine Mutter ist Sonderschullehrerin und hat somit schon ihr ganzes Leben, auch schon vor mir, mit Behinderten verbracht. Und ich war auf einer Maria Montessori-Schule mit Förderschwerpunkt, also nicht mit Förderschwerpunkt, Förderbedarf. Und deswegen war ich mein ganzes Leben lang sehr gut eingebracht in die Gesellschaft und sehr wohlbehütet durch Familie, Freunde, Umfeld und auch die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt mittlerweile. Ich spiele Rollstuhlbasketball in einem Verein in Krefeld, was mir super viel Spaß macht. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile für alle Menschen, also egal welcher Art, welcher Form, sich irgendwie zu beteiligen. musst du nur die richtigen Leute kennen und die richtigen Mittel haben, um dahin zu kommen.
Und jetzt im Studium, Sie sind schon auf der Uni, oder?
Nach der Karawane.
Ah, okay, weil dann sprechen wir uns vielleicht auch nochmal. Das würde mich interessieren, wie Sie da einfach auch aufgenommen werden, wie das so einfach weitergegangen ist in Ihrem Leben. Dann gebe ich die Frage nochmal auch an Ihren Vater weiter, Herr Professor von Heeremann. Wie nehmen Sie denn das wahr? Werden bei uns in Deutschland Menschen mit Behinderung gut inkludiert auch und integriert?
Ja, also ich würde sagen, es geht natürlich immer mehr. Wir können immer noch mehr machen. Allerdings würde ich schon sagen, dass wir eine Situation haben für behinderte Menschen, die so gut ist, wie sie noch nie in der Geschichte war. Und in Deutschland auch nochmal so gut, wie sie in ganz wenigen anderen Ländern der Erde ist. Und dafür muss man bei allem, was noch fehlt, denke ich, zunächst mal dankbar sein, dass wir all die Möglichkeiten haben, die der Johannes genannt hat, dass es eine funktionierende Solidargemeinschaft ist, in der jeder irgendwie mitgenommen wird. Natürlich ist da Luft nach oben, gibt es immer Inklusionsmaßnahmen, wo wir besser werden können. Aber mir wäre erstmal wichtig, das auch wirklich zu wertschätzen, dass wir uns als Staat, als Gesellschaft dieses Thema zu eigen machen. Und wie gesagt, es gibt keine Zeit, zu der es behinderten Menschen besser gegangen wäre. Mhm.
Dann sage ich mal danke bis hierhin. Wir haben noch Hörer, die in der Leitung warten. Der Hörerin aus Trier sage ich noch mal ganz herzlichen Dank und Gottes Kraft und Segen jetzt noch für 35 Jahre sind Sie im Rollstuhl, jetzt 74 Jahre für die nächsten Lebensjahrzehnte. Alles Gute, Gottes Segen. Marianne, Sie rufen uns an aus der Schweiz, aus der Nähe von St. Gallen. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Zuerst möchte ich kurz der Vorrednerin gratulieren zu ihrem Mut und ihr weiterhin Gottes Segen wünschen. Mhm. Dann Herr Professor von Heeremann und Herr Johannes Heeremann, ich möchte Ihnen nur herzlich danken, dass Sie sich so engagieren. Ich komme mir gerade Tränen. Das ist so gut. Das ist so nicht selbstverständlich, dass man das macht und für benachteiligte Menschen sich einsetzt. Ich kann Ihnen und Ihrer ganzen Familie nur von Herzen große Gnaden und Segen vom Himmel wünschen. Gesundheit, viel Erfolg, Kraft und alles Gute. Und vielen herzlichen Dank.
Dankeschön Ihnen. Das tut einfach gut. Und Grüße nach St. Gallen auch.
Ja, danke gleichfalls.
Schönen Abend. Danke, dass Sie uns zuhören. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Aus Bottrop ist uns jetzt Frau Wadowski zugeschaltet. Sie hat die 089-517-008 gewählt. Die Hörer, es sind noch ein paar Leitungen frei. Rufen Sie gerne an, liebe Zuhörer, hier im Standpunkt. Hallo, jetzt erstmal guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe leider den Anfang der Sendung nicht mitbekommen, weil ich zu spät ins Radio eingeschaltet hatte. Aber ich bin interessiert, bis zu welchem Alter man dann zu Ihnen kommen kann und wie man die Möglichkeit hat, zu Ihnen zu kommen, was das kosten würde.
Also wenn Sie jetzt so, Ihrer Stimme ordne ich jetzt mal, sage ich mal, Sie sind also nicht mehr unter 25 und nicht mehr unter 30. Das heißt, Sie würden so als eine sogenannte Mami mitkommen, eine Helferin.
Ja. Also ich werde jetzt 55.
Mhm. Dann, wer mag antworten? Johannes oder Sie, Herr Professor von Heeremann?
Ja, ich versuche es mal. Also es gibt eine Homepage, wenn man das im Internet nachguckt, libanonprojekt.de, und da gibt es die Möglichkeit, sich zu bewerben, und dann schreibt man dahin und bekommt eine Antwort, und dann beginnt so ein Bewerbungsprozess, wo man so ein bisschen abklappert, ob es passt, ob man sich das zutraut, ob man auch genügend Resilienz hat, weil es ja auch eine herausfordernde Zeit ist. Und dann kann schon losgehen.
Mhm. Und das wäre dann für 10 Tage, wenn ich es richtig verstehe. Flug müsste man selber finanzieren, die Unterkunft, Essen auch. Was würde das so roundabout kosten?
Also die 10 Tage kosten auch 700 Euro, mhm. Weil das ist einfach eine, also das sind ja nicht bloß Kosten, das ist sozusagen, das geht ein bisschen auch über die Kosten hinaus, ist auch einfach ein Beitrag mhm. fürs Projekt. Aber wie gesagt, am Geld scheitert es nie. Also das ist nur der Preis mhm. oder die Spende, um die wir bitten.
Aber da ist der Flug noch nicht drin in den 700.
Doch, da ist der Flug drin.
Das finde ich jetzt aber nicht viel Geld. Gut, Frau Wedowski, ist Ihnen damit schon geholfen?
Ja, es zeigt mir schon, dass ich das nicht kann, weil ich bin zurzeit durch meine Behinderung in dem Alter in einem Pflegeheim untergebracht. Mhm. Und mir bleibt nur noch 160 Euro pro Monat zur Verfügung.
Mhm. Ja, also wenn Sie selber auf Hilfe angewiesen sind, dann ist Libanon nicht das Richtige. Mhm. Aber dann wäre Lot eine gute Sache. Also das bieten die Malteser ja an für in vielen Diözesen eine Reise nach Lourdes, wo man dann auch Betreuung erfährt. Und das wäre vielleicht eine Idee.
Ja, dann, das wäre auch toll, das stimmt.
Da erkundigen Sie sich doch mal. Malteser gibt es irgendwie überall, habe ich manchmal das Gefühl. Und einfach mutig, ich würde einfach bei irgendeiner Malteser-Nummer anrufen und da hilft man ihnen dann schon weiter, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, Malteser sind sehr, sehr hilfsbereit. Dann sage ich schöne Grüße nach Bottrop. Alles Gute für Sie. Guten Abend. Behüt Sie gerade.
Danke Ihnen von Herzen und Ihnen auch noch alles Gute.
Ja, danke. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dann begrüße ich jetzt noch einen Hörer, der uns aus Hessen angerufen hat. Ein Herr, guten Abend.
Guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin sehgeschädigt, gehöre zu den sogenannten organisch Geschädigten. Wir haben ja hier den Blindenbund, das ist jetzt schon so eine Sache für uns. Aber wie geht man denn im Libanon nun mit organisch Geschädigten um, nicht den Sehgeschädigten und den Hörgeschädigten? Das hätte mich mal interessiert. Wir sind ja bestens versorgt, da kann man nur dankbar sein. Und wie funktioniert denn das im Libanon?
Ja, also das ist natürlich so, dass das, was der Libanon leistet, primär einfach sozusagen, wie soll ich das nennen, also es gibt Heimplätze, aber das war's dann auch. Also das heißt, Förderung ist unter normalen Bedingungen nicht gegeben. Es gibt natürlich kleinere Schulen für Sehgeschädigte, Schulen für Hörgeschädigte, aber natürlich überhaupt nicht so, dass es den Bedarf decken würde. Da ist der Libanon ganz am Anfang. Sie wissen ja auch, dass er in einer unglaublichen Wirtschaftskrise ist. Der Staat zahlt schon lange überhaupt nichts mehr ins Sozialsystem ein. Das heißt, es beruht alles auf Spenden und Wohlfahrt. Und das heißt, viele Sehgeschädigte und Hörgeschädigte sitzen einfach in Heimen und erfahren überhaupt keine Förderung. Wie gesagt, es gibt Institutionen, die das machen, Gott sei Dank. Aber natürlich, und die sind auch gut. Das ist ja überhaupt so, dass der Libanon eigentlich ein hochgebildetes Land ist und die Möglichkeiten da sind. Aber es fehlt das Geld, es fehlt das Sozialsystem. Und so sind es leider wenige, die in den Genuss einer vernünftigen Förderung kommen.
Das ist ja auch so. Ich habe auch selber in meinen Studien, der Theologiestudien, die Erfahrung gemacht, gerade der organisch Behinderte muss wissen, was ist sein Auftrag vom Reich Gottes her, dass da was getan wird. Dass er wirklich theologisch geschult hat, was ich habe, vor dem Himmelsvater Gott mit meiner Behinderung eine Aufgabe. Ich weiß, ich habe die Aufgabe, ein Kreuz zu tragen für andere, zu befähigen andere. Mir ist das als theologisch Gebildeter hier klar. Aber wie ist das dort im Libanon? Wird da theologisch was getan?
Ja, also dafür, da ist natürlich zu sagen, was vielen Menschen in Deutschland gar nicht bewusst ist, dass der Libanon das letzte großen Maßstab christliche Land im Nahen Osten ist. Bis zum Bürgerkrieg war über die Hälfte des Landes christlich. Jetzt sind es noch etwa 30%. Das Land ist ja sehr stark unterteilt in Religionen. Also im Norden sind eher die Sunniten, im Süden eher die Schiiten und in der Mitte, Kernlibanon, ist tief christlich. Da ist das Christentum auch deutlich lebendiger noch, als wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Also mit vielen Gemeinden, lebhaftem Kirchbesuch und auch christlichem Fernsehen, mehrere Kanäle. Also da geschieht ziemlich viel, muss man sagen.
Dann sage ich jetzt erstmal danke für die Beantwortung der Frage und Ihnen nach Hessen alles Gute für Sie und Ihren Lebensweg. Ich möchte doch nochmal zurückkommen auf die Woche für das Leben und auch auf das Motto und ein Wort aufgreifen von Bischöfin Kirsten Fers. Sie betonte in ihrer Predigt nochmal die Grundidee der Woche für das Leben. Wir wollen den Lebensschutz in seiner gesellschaftlichen Vielschichtigkeit stark machen, sagt sie. Menschliches Leben muss immer dann besonders geschützt werden, wenn es verletzlich ist, vor allem an seinem Anfang und an seinem Ende. Nun sind Sie, ja, Herr Professor von Heeremann, sozusagen auch persönlich sozusagen betroffen. Ihr Sohn Johannes ist geboren worden mit einer Behinderung. Mussten Sie sich dann, Sie wussten nichts davon, sind also bei der Geburt erst damit konfrontiert worden. Was sagen Sie werdenden Eltern, die sich mit der Frage nach einer Fruchtwasseruntersuchung konfrontiert werden? Weil die nächste Frage ist ja, wenn etwas festgestellt wird, was machen wir dann?
Mhm. Also ich stecke nicht genügend in dem Thema drin, um beurteilen zu können, ob eine Fruchtwasserkontrolle sinnvoll ist, um dann therapeutisch etwas zu machen. Wenn das so ist, dann kann es natürlich Fälle geben, wo es sinnvoll ist, schon im Mutterleib rauszufinden, ob eine Erkrankung oder eine Behinderung vorliegt. Sozusagen Pränataldiagnostik mit dem Ziel, Kranke und Behinderte, Ungeborene auszusortieren, davon halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Und da sehe ich ein großes gesellschaftliches Problem. Wir wissen, dass von 10 diagnostizierten Kindern mit Down-Syndrom nur noch 1 geboren wird. Und das ist natürlich in sich schon hochproblematisch, aber es ist natürlich auch nochmal hochproblematisch im Blick auf die geborenen behinderten Menschen, die man kann ja gar nicht drum herum reden, dass sie das Gefühl haben müssen, dass Ungeborene, die die gleiche Erkrankung haben, eben nicht dasselbe Lebensrecht haben. Und das muss ich jetzt noch ergänzend sagen zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe gesagt, für den geborenen behinderten Menschen ist das Leben, auch wenn es natürlich noch viel besser sein könnte, sind wir entwicklungsgeschichtlich da an einem Höhepunkt dessen, was Gesellschaften leisten für diese Menschen. Aber wir haben natürlich gleichzeitig das Problem, dass wir durch die Kultur des Aussortieren von kranken und behinderten, ungeborenen Menschen, die Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch immer ein Mensch ist, ganz gleich, ob er gesund ist oder krank oder dick oder dünn oder dumm oder schlau oder was immer, dass wir das untergraben und dass wir nicht genau wissen, wie wir das auf die Dauer, was es auf die Dauer mit unserem Verständnis für Behinderung machen wird. Und natürlich gibt es, kenne ich auch viele Menschen, die ein Kind mit Down-Syndrom haben oder so und sich das und nicht bloß einmal, sondern zweimal, dreimal, zehnmal sich anhören müssen, warum sie das Kind nicht abgetrieben haben. Und das finde ich sehr, sehr betrüblich. Mhm. Übrigens auch für die geborenen, gesunden Kinder gar nicht schön zu wissen, dass sie es nur geschafft haben, dass sie unter Umständen es nur geschafft haben, weil sie gesund waren. Nicht? Die Elternliebe ist ja eigentlich bedingungslos und dass die gesellschaftliche Praxis dann irgendwie doch so eine Bedingung vorschaltet, ist betrüblich.
Was würden Sie sagen, warum sind Menschen, behinderte Menschen, wichtig für uns, für unsere Gesellschaft?
Also ich denke, zweierlei. Das erste ist, dass die Menschenwürde nur dann was bedeutet, wenn sie die Würde eines jeden Menschen ist. Nur dann ist sie unbedingt. Wenn ich anfange, Bedingungen zu machen für Würde, dann gibt es Würde eigentlich gar nicht. Dann gibt es nicht Menschenwürde, sondern dann gibt es die Würde der Gesunden oder so. Und in dem Moment wird sie graduell und ist dann schon nicht mehr diese unbedingte Würde, von der unsere Verfassung spricht. Und die Würde wird eben gerade an den, sozusagen an den Außenposten verteidigt, also da, wo der gesellschaftliche primäre Nutzen eines Menschen gar nicht mehr ersichtlich ist. Also wo man sozusagen fälschlicherweise meint, nichts von ihm zu haben. Genau da entscheidet sich, ob wir es mit der Menschenwürde wirklich ernst meinen oder ob das nur Poesie ist. Und das Zweite ist, dass ich glaube, behinderte Menschen und kranke Menschen, psychisch kranke Menschen, den anderen eins voraus haben, nämlich, dass sie sich, sozusagen in der Realität angekommen sind. In der Realität, dass in dieser Welt ganz vieles schwer ist und leidvoll. Und der gesunde Mensch steht in der Gefahr, diese Realität auszublenden, die aber auch einmal seine Realität werden wird, weil wir gehen ja nicht gesund aus dem Leben, sondern unser Leben hat in Hilflosigkeit begonnen und wird in Hilflosigkeit enden und in Angewiesenheit. Behinderte Menschen haben diesen Realismus, dass zum Leben gehört, dass es das Leid gibt. Und ich glaube, dass sie das in vielerlei Hinsicht einfach realitätsnaher macht. Ich glaube, dass viele Menschen, denen es gut geht, in der Gefahr stehen, dass der Zustand ihres Lebens für das Normale zu halten. Das ist aber überhaupt nicht das Normale. Das ist eine glückliche Ausnahme. Wir müssen nur in die Nachrichten gucken, um zu wissen, wie viel weltweit Menschen zu leiden haben. Und ich glaube, dass der behinderte Mensch da eine ganz andere Sachlichkeit und Nüchternheit hat, was das Leben angeht. Und das Dritte ist, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir dass die behinderten Menschen uns zeigen können, dass Leid und Einschränkung, so schmerzhaft es ist, kein Todesurteil sind, sondern dass das Leben unter allen Einschränkungen, die es erleiden muss, doch immer das Leben bleibt und dass es keine Situation gibt, die so dunkel ist, dass wir in ihr nicht uns behaupten könnten, auf irgendeine Weise. Und ich glaube, da sind behinderte Menschen ganz, ganz wichtige Botschafter, dass das Leben, auch wenn es leiden muss, immer Sinn haben kann. Vielleicht nicht immer Glück, aber immer Sinn.
Das nehme ich als Abschlusswort. Dankeschön. Franziskus von Heeremann, Philosoph an der Hochschule in Fallenda, zusammen mit seinem Sohn Johannes hier auf Sendung. Johannes, noch ein letztes Wort von Ihnen aus dem Libanon. Wir haben jetzt gerade noch ein heikles Thema, nämlich das Leid in einer Behinderung. Sie leben mit einer körperlichen Behinderung. Junge Menschen mit Behinderung, anders, großartig.
Ganz wichtig ist zu sehen, dass man, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum ich hier im Libanon bin, zu sehen, dass es, egal wie schlecht es geht, einem geht, oder beziehungsweise wie schlecht die Bedingungen sind, irgendwie kann man jemand anders immer glücklich machen, weil es einem selber schon das größte Leid hat, selber das größte Leid trägt. Irgendwie kann man anderen immer Freude schenken.
Ja, und das tun Sie, indem Sie sich der Karawane angeschlossen haben, ein Jahr Ihres Lebens, 10 Monate lang Menschen im Libanon schenken. Dankeschön, dass Sie beide meine Gäste waren hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Infos zur heutigen Standpunktsendung finden Sie auf www.horeb.org oder Sie suchen nach dem Libanon-Projekt im Internet, da erfahren Sie mehr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.